Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Emmaus auf dem Weg mit dem Auferstandenen ist heute das Thema bei Spiritualität. Und ich begrüße gleich unseren Gastreferenten, der mit uns diese Evangelienüberlieferung, die der heilige Lukas aufgezeichnet hat, betrachten wird, die Jünger von Emmaus. Und ich begrüße nun in Israel Pater Franz von Sales. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Pater Franz von Sales ist 1965 in Lüdenscheid im Sauerland geboren. Er hat 1986 in Essen die Gemeinschaft der Seligpreisungen kennengelernt, hat dann seine Ausbildungen absolviert und wurde 1996 zum Priester geweiht. Bereits 3 Jahre zuvor hat er die Profess abgelegt und hat dort den neuen Namen angenommen, Franz von Sales. Und Sie sind seit 1998 in Israel als Hirte der Niederlassung der Gemeinschaft der Seligpreisungen. In Emmaus heißt dieser Ort so?
Ja, in Emmaus, ja.
In Emmaus. Dass es hier historisch auch andere Orte gibt, die als Emmaus bezeichnet werden, das werden wir im Vortrag auch gleich hören. Eine Frage vorweg, bei uns in unseren Landen sind ja am Ostermontag auch das zum Brauch geworden, dass sogenannte Emmaus-Spaziergänge angesagt werden, die auch religiös begleitet sind. Gibt es so etwas in den christlichen Glaubensgemeinschaften in Israel auch?
Ja, wir haben das vor ein paar Jahren angefangen, wirklich den Emmausgang auch anzubieten, und zwar den ganzen, das heißt von Jerusalem aus bis hier zu unserem Emmaus. Also es ist seit ein paar Jahren diese Tradition, die wir eigentlich neu auch angefangen haben. Es gibt wohl auch Gruppen, die machen so kleinere Wege nach der Emmaus, aber so der große Emmausweg, den haben wir neu auch in Gang gebracht, um das sozusagen vor einigen Jahren, seitdem wir eben auch dadurch, dass wir hier sind an diesem Ort.
Der heilige Lukas hat ja auch eine Distanz angegeben von 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Kommt das etwa hin?
Ja, das ist dieses Problem mit der Entfernung. Es gibt diese Dokumente mit den 60 Stadien oder 160 Stadien. Mhm. Ja. Unser Ort ist eigentlich eher der weitere, das heißt 160 Stadien, ja. Das ist so fast 30 Kilometer.
Mhm. Mhm. Gut, wir werden davon ja noch mehr hören. Wir vertiefen uns nun in diese Betrachtung des Lukas-Evangeliums. Im Kapitel 24 ist davon die Rede: Emmaus auf dem Weg mit dem Auferstandenen. Pater Franz von Sales, bitte.
Ja, danke. Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb, ich freue mich darüber, heute mit Ihnen zusammen diesen Emmausgang betrachten zu können. In gewisser Weise können wir uns ja nun auch auf den Weg machen, um dem Auferstandenen zu begegnen, mit ihm zu sein und uns neu von ihm auch anrühren zu lassen. Vor allem auch, da ich ja in einem der Emmausorte im Heiligen Land lebe, ist das auch sehr interessant. Also die Gemeinschaft der Seligpreisung, zu der ich gehöre, ist seit 1993 an diesem Emmausort und kümmert sich hier um den Pilgerempfang, gibt auch eine Gebetspräsenz durch die eucharistische Anbetung. Emmaus ist durch das Lukas-Evangelium Kapitel 24 bekannt, eng verbunden mit den Auferstehungsberichten im Lukas-Evangelium. Es handelt sich da auch um eine einmalige Erwähnung dieses Ortsnamens im Neuen Testament. Deshalb ist es auch umso erstaunlicher, dass der Begriff Emmaus vielen doch etwas sagt. So Emmausgang, Emmausjünger, Brotbrechen. Es gibt auch dieses Lied, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und das trägt auch dazu bei, die lebendige Erinnerung an Emmaus zu bewahren. Bevor wir nun den eigentlichen Text durchwandern, möchte ich mit Ihnen einen kurzen historischen Schlenker machen. Emmaus liegt am Kreuzungspunkt der Straßen zwischen Jerusalem und dem Mittelmeer, also heute auch Tel Aviv, direkt an der Autobahn, Samarien und dem Negev. Es liegt in der fruchtbaren Schefela-Ebene. Der Name Emmaus kommt von der Bedeutung Chamot, was so viel heißt wie heiße Quelle. Der Ort ist im Altertum auch als der Ort des lieblichen Wassers und des angenehmen Verweilens bekannt. Im 3. Jahrhundert nach Christus erhielt es den Namen Nikopolis, Siegestadt. Deshalb sagen wir jetzt auch immer Emmaus Nikopolis. Biblisch gesehen ist dieser Ort gebunden an große Schlachten. Die erste findet im Ayalon-Tal statt, also so hier das nächste Tal, wo Josua gegen 5 Könige in den Krieg zieht, um Israel um das Land Israel zu erobern. Der Kampf ist lange, aber siegreich, und Gott kommt ihm zur Hilfe, indem er den Tag verlängert, das heißt die Sonne zum Stillstand bringt, bis der Kampf siegreich abgeschlossen ist. Diese Geschichte finden Sie im Buch Josua, Kapitel 10. Eine weitere Schlacht wird in der Makkabäerzeit hier von Judas Makkabäus ausgetragen, gegen die übermächtige syrische Armee des Generals Nikanor. Das war ungefähr 130 vor Christus. Durch diesen Sieg war der Weg nun frei nach Jerusalem und der Tempel konnte neu geweiht werden. Dies ist auch der Ursprung des jüdischen Chanukka-Festes. Die Römer zerstörten den Ort als Repressalie nach einem Aufstand und zur Zeit Jesu ist es nur ein ganz kleiner, unbedeutender Ort. Im dritten Jahrhundert dann wird die Stadt wieder aufgebaut als Stadt und es gibt hier eine große christliche Gemeinde, ja sogar einen Bischofssitz. Und von dieser Zeit zeugen auch die Reste zweier großer Basiliken aus dem 5. Jahrhundert. Diese werden dann durch die Perser und erneut durch die Araber im 7. Jahrhundert zerstört. Dann kommen nochmal die Kreuzfahrer hier hin, beleben den Ort im 12. Jahrhundert und dann versinkt der Ort im Vergessen. Es bleibt dann ein kleines arabisches Dorf hier übrig mit dem Namen Amwas, Emmaus, Amwas. Man muss dann bis zum Ende des 19. Jahrhunderts warten, wo der Ort als heilige Stätte neu wichtig wird. Die selige Mariam von Abilin, eine Karmelitin, hatte hier bei einer Reise eine Ekstase und lief über die Felder hin zu den Ruinen der Kirchen, die sichtbar waren. Sie sagte, dass dies der Ort Emmaus sei, wo der Herr das Brot gebrochen habe. Die Karmelitinnen erwarben dann die Ruinen und das Land drumherum und durch Ausgrabungen wurden ganz wichtige Indizien gefunden. Dann während des Unabhängigkeitskrieges 1948 war diese Gegend wiederum sehr stark umkämpft, bekannt auch durch den Kampf um die nahen Anhöhen Latruns, das ist ein Trappistenkloster, um den Weg wiederum nach Jerusalem frei zu bekommen. Dieser Kampf war aber für die Israelis sehr verlustreich und erfolglos und Emmaus wurde erst 1967 im Sechstagekrieg erobert und als Dorf dann gänzlich zerstört. Das Einzige, was überbleibt, ist also unser Kloster und die Ruinen der Basilika. Um ehrlich zu sein, muss ich auch erwähnen, dass es noch andere Emmausorte in Israel gibt. Als weitere Wallfahrtsorte nenne ich das Kreuzfahrer Emmaus in Abu Ghosh und das Emmaus Kubeibe der Franziskaner. Und es gibt auch noch andere Theorien, die Emmaus zum Beispiel nach Mozar legen, das ist eine andere Lokalität in Israel. Von den Kirchenvätern allerdings wird Emmaus von Origenes und sicher seit Eusebius im 4. Jahrhundert lokalisiert, und zwar hier lokalisiert, in Emmaus Nikopolis. Ebenso war sich Hieronymus sicher, dass es sich in Nikopolis um das neutestamentliche Emmaus handelt. Ein Problem ist auch die Entfernung, da haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen. In den Manuskripten spricht man entweder von 160 Stadien, welches ungefähr die Entfernung von Emmaus und Jerusalem entspricht, oder 60 Stadien, welches nun Emmaus dann näher an Jerusalem heranrücken wird. Ich denke, das reicht nun als historische Grundlage für unseren Emmausort. Und ich möchte mit Ihnen nun gemeinsam den Text aus dem Lukas-Evangelium lesen. Also da, wenn Sie das verfolgen möchten, das ist das 24. Kapitel, Lukas-Evangelium, Vers 13 bis 35. Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen, er hieß Kleophas, antwortete ihm, bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie, was denn? Sie antworteten ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er derjenige sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Aber nicht nur das. Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr denn nicht, wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen da, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleib doch bei uns, denn es wird bald Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten zueinander: Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die anderen Jünger versammelt. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Soweit die Lektüre des Textes. Der Text hat verschiedene Etappen und auch sehr viele interessante Details, die ich mit Ihnen durchgehen möchte. Ich habe das in 7 Etappen eingeteilt. Erstes Verlassen von Jerusalem der 2 Jünger, dann das zweite: Jesus gesellt sich zu ihnen während des Weges, dann der Ausdruck ihrer Erfahrung, dann die Lehre Jesu, die Ankunft in Emmaus, das Mahl und die Rückkehr nach Jerusalem. Das macht 7 Etappen, die wir nun miteinander durchgehen werden. Die erste also: Die Jünger verlassen Jerusalem. Im Text steht nur: 2 von den Jüngern waren auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus. Hinter diesen Worten steht sehr viel. Die ganze Enttäuschung über das Ende ihres Rabbis, ihres Meisters, der verraten wurde, gekreuzigt wurde. Alle Hoffnung auf ein neues irdisches Reich, was man ja hier und da bei den Jüngern im Evangelium entdecken kann, war nun endgültig zerstört. Ihre Reaktion war: zurück an den Ausgangspunkt, an ihren Ausgangspunkt, zurück in ihr Dorf. Ein weiteres Detail gibt uns der Text. Am gleichen Tag sind sie unterwegs. Wenn wir den Text vor der Emmaus-Geschichte lesen, so haben wir da die Geschichte der Frauen am leeren Grab und die Erscheinung des Engels. Er ist auferstanden. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und Petrus läuft zum Grab, um sich die Dinge anzuschauen. Dies war also früh am Morgen, bevor sich unsere 2 Emmaus-Jünger auf den Weg machten. Denn sie sagen ja später, dass sie diese unglaubliche Geschichte schon gehört haben. Die Enttäuschung und das Unglaubliche zusammen können sie nicht aushalten. Dies ist ein Grund der regelrechten Abwendung von Jerusalem, welches hier im Lukas-Evangelium nicht nur das geografische Jerusalem ist, sondern auch bildlich das Zentrum des jüdischen Glaubens und des nun entstehenden christlichen Glaubens, Ort des Todes und der Auferstehung Christi. Wenn wir den Bericht der Auferstehung im Lukas-Evangelium anschauen, sehen wir auch, dass die Verkündigung der Frauen bei den Aposteln und den Jüngern auf starke Ablehnung trifft. Sie hielten das für Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Lukas 24, Vers 11. Kleophas und der andere Jünger haben eben dieselbe Haltung des Unglaubens. Der Text sagt nun weiter, dass sie sehr mit alledem beschäftigt sind. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte, und tauschten ihre Gedanken aus. Wir können uns die Jünger gut marschierend und diskutierend vorstellen. Allerdings auch, dass sie immer wieder an denselben Punkt kommen, ohne eine Lösung oder Antwort zu finden. Zweite Etappe nun: Jesus gesellt sich zu ihnen. Der wichtige Moment kommt nun. Während sie redeten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Nach der mystischen Erfahrung der seligen Mariam, der wir ja die Wiederentdeckung unseres Emmausortes hier verdanken, waren die Jünger erstmal lange allein unterwegs. Erst im Dorf Abu Ghosh, also auf halbem Weg zwischen Jerusalem und Emmaus, etwa 15 Kilometer, gesellte sich Jesus zu ihnen. Als Zeitangabe könnte man sagen 3 bis 4 Stunden vom heutigen Erfahrungswert aus. Ich finde, dass diese Dinge wichtig sind, denn sie erhellen uns das ganze Ereignis recht gut. Sie bleiben dann auch nochmal weitere 3-4 Stunden mit Jesus zusammen, um in Emmaus anzukommen. Wie wir auch schon jetzt eben gesagt haben, sind auch heute Emmaus-Pilger unterwegs mit den Brüdern und Schwestern der Gemeinschaft. Ich denke, damals war der Weg ein bisschen direkter als heute, aber es bleiben immerhin 25 bis 30 Kilometer. Dem Text nach ist Jesus zuerst einmal nur ein unbekannter Wanderer, der mitgeht und zuhört, bevor er irgendetwas sagen wird. Hier sind wir auch vor dem Geheimnis der Gestalt des Auferstandenen, welche nie sofort von den betreffenden Personen auf Anhieb erkannt wird. Andere Beispiele geben uns die Erscheinung an Maria Magdalena, die erst auf ihren Namen hin Jesus erkennt, oder beim Fischfang am See, wo Johannes Jesus als Erster erkennt. Der Text sagt uns, dass sie wie mit Blindheit geschlagen sind. Christus als der Auferstandene kann man demnach nur mit einem besonderen Glaubensblick oder einer direkten Erfahrung als solchen entdecken und annehmen. In dieser Geschichte hier haben wir mehrere Stunden, bevor die Jünger begreifen, wer denn dieser Wanderer wirklich ist. Nächste Etappe ist dann der Ausdruck ihrer Erfahrung. Im nächsten Vers stellt Jesus die Frage: Was sind denn das für Dinge, mit denen ihr auf eurem Weg miteinander redet? Die Jünger geben darauf konkret Antwort und liefern uns somit auch etwas von ihrer Problematik und ihrer Diskussion. Ein weiteres Detail: Sie blieben traurig stehen. Das bedeutet doch auch, dass sie innerlich sehr mitgenommen sind und die Dinge nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen tragen. Deshalb kann ihnen auch am Ende das Herz brennen. Einer der Jünger wird nun auch mit Namen offenbart, Kleophas. Er stellt eine Gegenfrage, um auch herauszuhören, wer denn dieser geheimnisvolle Wanderer ist. Es könnte ja auch ein Spion sein. Es könnte gefährlich sein, die Dinge mit ganz Fremden auszutauschen. Die Antwort Jesus ist ganz einfach: Was denn? Und sie öffnet die Tür zu einem vertrauensvollen Austausch, mehr sogar noch, ein Ausschütten des Herzens. Nun beginnt dieses Leermachen, um endlich weiterzukommen, um Licht in die Angelegenheiten leuchten zu lassen, um verstehen zu können. Für Kleophas war Jesus ein Prophet. Er sagt das vielleicht auch aus Vorsicht heraus, um nicht wegen des Messias Glauben Schwierigkeiten zu bekommen. Zudem sagt er, dass er ihre Hoffnung war, dass Jesus Israel erlösen werde. Man kann durchaus annehmen, dass hinter diesen Worten noch die Erlösung Israel vom römischen Joch gemeint ist, also eher eine sofortige, konkrete Lösung, um Israel wieder seine Souveränität zurückzugeben. Dass Jesus nicht nur Israel, sondern die ganze Welt viel tiefgreifender erlöst hat, ist ihm noch nicht bewusst. Und es bedarf des Weges mit Jesus, um das etwas zu begreifen. Dann gibt er noch seine Version von der Engelgeschichte und der Erfahrung der Frauen am Grab. All das ist für Kleophas unannehmbar und unverständlich. Nochmals, was ihm nicht in den Kopf geht, ist die Sendung Jesu, der Weg, diese Sendung zu erfüllen, und auch der Glaube an die Auferstehung. Bis dahin hört Jesus zu. Diese Haltung Jesu ist unwahrscheinlich stark. Er geht mit, hört an, hört zu. Wir könnten hier geneigt sein, schneller voranzupreschen, schneller unsere Wahrheit oder unser Licht über die Dinge dem anderen zu geben. Natürlich aus der Motivation heraus, schneller den anderen zur Wahrheit zu führen. Aber ich denke gerade, dass diese Haltung so sehr die Haltung Gottes uns gegenüber ausdrückt hier. Geduld, alles mal herauszulassen, sich ganz und vollkommen ausdrücken zu können, sich die Zeit dazu zu nehmen. Wie oft sind wir zu schnell in unseren Antworten, ohne dass der andere sich wirklich ganz ausdrückt, ja sogar geöffnet hat. Jesus lässt uns die Zeit, er geht mit, hört an und wird somit zu einem ganz wertvollen Begleiter. Vierter Schritt ist dann die Lehre Jesu. Ab Vers 25 nun nimmt Jesus die Dinge in die Hand. Begreift ihr denn nicht, wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Man hört etwas die Stimmung Jesu aus diesen Worten heraus. Ihm liegt es am Herzen, dass sich die Augen öffnen und die Jünger ein volles Verständnis der Heilsdinge bekommen. Glauben, was die Propheten über den Messias gesagt haben. In Jesus sind die Prophezeiungen erfüllt. Ganz und gar wird in ihm die Treue Gottes seinem Volk Israel gegenüber und der ganzen Menschheit offenbar. Im Vers 27 legt er ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Dieser Vers ist auch unwahrscheinlich stark von seiner Bedeutung her, lässt aber ganz im Allgemeinen die Lehre Jesu, welche Texte er nimmt, wie er sie auslegt. So viele Details uns bisher gegeben wurden, so wenige werden nun hier gegeben. Dies ist vielleicht auch, dass wir uns selber auf die Suche machen nach Christus in der Heiligen Schrift. Wir haben das ja gerade in der Osternacht durchlebt. Der Teil der Lesungen war ja sehr ausgeprägt, 8 Lesungen mit jeweiligen Psalmen. Die Art und Weise, wie die Texte zusammengelegt sind, kann uns auch helfen zu begreifen, wie die Auslegung Jesu gewesen sein könnte. Die Heilsgeschichte fängt an mit der Schöpfung und endet mit dem Buch der Offenbarungen. Gerade auch in der Osternacht wird sehr viel Wert auf die Lesung des Alten Testamentes gelegt. Wiederum ist dies eine Einladung an uns, doch mehr auch das Alte Testament zu lesen in seiner Gesamtheit. Jesus sagt es auch an einer anderen Stelle, im Gleichnis mit dem armen Lazarus und dem Reichen. Der Reiche bittet Vater Abraham, doch Lazarus zu seinen noch lebenden Brüdern zu schicken, um sie zu warnen und zur Umkehr zu führen. Abraham sagt, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Der Reiche erwidert, nein, nur wenn einer von den Toten aufersteht, werden sie umkehren. Abraham erwidert, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie auch nicht umkehren, selbst wenn jemand von den Toten aufersteht. Hier wird nun aufgezeigt, wie wichtig Mose und die Propheten für das Verständnis an die Auferstehung sind. Nehmen wir noch den Bericht von der Verklärung, dem 9. Kapitel im Lukasevangelium hinzu. Jesus wird auf dem Berg Tabor verklärt und die Jünger haben die Erscheinung des Mose und des Elias, die sich mit Jesus über die Passion unterhalten. Moses und Elias stehen für das Gesetz und die prophetischen Schriften. Jesus nimmt diese Idee neu auf und führt die Jünger auf den Weg hinein, in den Weg der Schriftlesung, sozusagen in den Weg auf dem Weg. Das Gesetz und die Prophezeiungen. Das Gesetz wird durch Jesus vollends erfüllt, die Prophezeiungen verwirklichen sich in und durch ihn. Wie ich auch am Anfang gesagt habe, finde ich es wichtig, dass für diese Etappe viel Zeit vorhanden ist. Somit ist ein langer Emmausweg überhaupt kein Problem, sondern eher ein Vorteil und bringt eine wirkliche Vertiefung mit sich. Die nächste Etappe ist dann das Ankommen in Emmaus. Nun kommt unsere kleine Gruppe da an, wo sie hin wollten, nach Emmaus. Man könnte meinen, sie werden sich nun trennen. Sie hatten eine nette, reiche Unterhaltung auf dem Weg und das war's dann. Nein, im Gegenteil, Jesus weckt das Verlangen bei den Jüngern, dass sie ihn bitten, bei ihnen zu bleiben. Er tat, als wolle er weitergehen. Sie aber drängten ihn, bei ihnen zu bleiben. Hier kann man sehen, was für eine starke Auswirkung die Unterweisung Jesu hatte, aber auch die Gegenwart des Auferstandenen. Anstelle von Misstrauen, wieder eine schlechte Erfahrung mit einem vielversprechenden Meister zu machen, bitten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Es ist erstaunlich, da doch der Tod Jesu erst vor 3 Tagen war. Hier scheint das Geheimnis der Vollmacht und der unaussprechlichen Anziehungskraft des Menschensohnes durch. Wie in den Berufungsgeschichten fasziniert die Person Jesu so sehr, dass man bereit ist, alles zu verlassen. Auch die Mengen sind oft von der Vollmacht der Lehre Jesu beeindruckt. Die ausdrückliche Bitte, bleibt doch bei uns, denn es wird bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt, ist mehr als eine höfliche Bitte, du kannst ja, wenn du willst, hier bleiben und morgen weiterreisen, denn es wird Nacht. Im Gegenteil, höre ich hier die tiefe Sehnsucht der Jünger nach Gegenwart, Freundschaft und Fülle heraus. Das Loch, das durch den Tod Jesu entstanden ist, ist ja unwahrscheinlich groß und kann nur durch Jesus selbst wieder gefüllt werden. Dies drücken sie aus, ohne jedoch zu wissen, dass es sich bei dem Wanderer um Jesus selbst handelt. Man kann ja auch von Glück sagen, dass sie an Jesus geraten sind, denn in dieser tiefen Lehrerfahrung mit 2e, Lehrerfahrung, hätten sie sich ja auch an eine andere falsche Adresse wenden können. Dies zeigt uns auch auf, wie wichtig es ist, auf den Herrn zu verweisen, der allein unsere tiefe Sehnsucht, unser tiefes Verlangen in seiner Gesamtheit kennt und auch der Einzige ist, der stillen kann. Und wie verhält sich Jesus? Er bleibt. Die nächste Etappe ist nun das Mahl. Jesus hält nun das Mahl mit ihnen und dies wird der entscheidende Augenblick, wo sie ihn erkennen als Jesus, den Auferstandenen. Er nahm das Brot, sprach den Lobpreis und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Dann sahen sie ihn nicht mehr. Wie dicht und dramatisch sind diese kurzen Sätze. Nach dem letzten Abendmahl ist eigentlich die erste Eucharistie diese Begebenheit in Emmaus. Wir sehen, wie wichtig diese ganze Geschichte nun ist. Uns wird gesagt, dass wir in der Eucharistie Christus erkennen können. Die Augen gehen auf. Ich sehe das auch als eine Einladung, mehr eucharistische Anbetung zu machen, um in der Erkenntnis des auferstandenen Jesus zu wachsen. Hier erweist sich auch die Treue des Herrn, bei uns zu sein bis ans Ende der Zeit, bei uns in der Eucharistie. Nun machen sie eine Relektüre. Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? Die Jünger öffnen uns ihre Erfahrung, ein brennendes Herz, tief getroffen zu sein, auf einer Ebene, die sehr tief ist und die das Gefühl und den Verstand zusammenbringt. Die nächste Etappe ist dann die Rückkehr nach Jerusalem. So wie sie entmutigt, fragend und enttäuscht auf dem Weg nach Emmaus waren, so sehr ist nun ihr Rückweg nach Jerusalem, der ja ganz und gar nicht geplant war, in einer anderen Grundhaltung verlaufen. Sie haben erstens so viel Kraft, den langen Weg noch in derselben Stunde zu beginnen, und sie werden zu brennenden, überzeugten und freudigen Zeugen. Einerseits der Lehre Jesu, andererseits der Erfahrung in der Eucharistie im Mahl. Sie sind erfüllt worden in einer erstaunlichen, nicht geplanten Art und Weise. Hier hört man dann eigentlich auch die Emmaus-Geschichte nach der liturgischen Lesung auf. Wenn wir aber den Text betrachten, was dann folgt, so haben wir die nächste Begegnung aller Jünger mit dem Auferstandenen. Im Vers 45 lässt er alle nochmal die Erfahrung der Emmaus-Jünger machen. Darauf öffnet er ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift. Er sagte zu ihnen, so steht es in der Schrift, der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür. Und ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Interessant ist auch hier die Anweisung, in Jerusalem zu bleiben und betend zu warten, dass sich die Verheißung des Heiligen Geistes erfüllt. Erinnern wir uns an den Anfang der Emmaus-Geschichte. Kleophas und der andere Jünger verlassen die Stadt. Durch die Begegnung mit Jesus sind sie nach Jerusalem zurückgekehrt und erfüllen nun ihre Mission in der wachsenden Gemeinde. Diese Geschichte ist voll von Ermutigung. Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass wir auf dem Weg sind, dass Jesus uns jederzeit neu oder gar zum ersten Mal begegnen kann, um mit uns zu sein, mit uns zu gehen. Die unendliche Geduld Gottes und sein liebender Wille, uns zu ihm und in der Fülle seines Lebens zu führen, strahlt in dieser Geschichte heraus. Das Wichtige ist, dass wir bereit sind, uns von ihm ansprechen zu lassen, dann vertrauensvoll unser Herz ausschütten und dann jünger werden, indem wir uns öffnen, uns von ihm belehren zu lassen. Ich wünsche uns allen, an diesem Tag neu zu schauen, wo, in welcher Etappe wir auf unserem Lebensweg sind, dass wir neu Jesus eine Chance geben, uns zu begegnen und somit zu lebendigen Zeugen seiner Auferstehung und unseres neuen Lebens mit ihm werden. Außerdem noch, dass wir neu tiefer in die Schrift eindringen, damit unser geistliches Leben genährt, verwurzelt und lichtvoller sein möge.
Emmaus auf dem Weg mit dem Auferstandenen. Pater Franz von Sales von der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Emmaus in Israel hat uns das Evangelium, das Lukas uns überliefert hat, das Kapitel 24, Verse 13 bis 35 ausgelegt. Wir sind einen Gang mit ihm in der Heiligen Schrift mitgegangen. Er hat das gegliedert in 7 Etappen. Das Verlassen von Jerusalem der 2 Emmaus-Jünger, dann im 2. Kapitel Jesus gesellt sich zu ihnen während des Weges, der Ausdruck ihrer Erfahrung, die Lehre Jesu, Jesus belehrt sie und verweist auf alle Stellen der Heiligen Schrift, die von ihm sprechen, dann die Ankunft in Emmaus, das Mahl und dann die Rückkehr nach Jerusalem. Pater Franz von Sales, Sie haben eben in dem Kapitel, ich steige gleich jetzt weiter hinten ein, das Mahl halten, Sie haben das bezeichnet als Eucharistiefeier, der erste Bericht einer Eucharistiefeier nach dem letzten Abendmahl. Ist das eigentlich in der kirchlichen Tradition so gesichert, dass man hier von einer Eucharistiefeier sprechen kann?
Eucharistiefeier sicherlich, aber nicht so, wie wir sie heute feiern. Aber ein Indizium dafür ist zum Beispiel auch, dass in der Enzyklika über die Eucharistie vom Papst Johannes Paul II. Ja gerade dieser Punkt, gerade Emmaus auch hier herangezogen wurde. Also diese Emmaus-Geschichte aus dem Lukas-Evangelium. Also ich denke schon, dass man durchaus von einer Eucharistiefeier sprechen können, aber einfach diese Präsenz Christi in der im Brot brechen. Vor allem, wie haben wir diese Sache auch, ich habe das nicht weiter ausgeführt, aber allein diese kleine Sache, Jesus sprach den Lobpreis, also das ist auch wirklich in der Liturgie, der normalen jüdischen Tischliturgie, brach das Brot und gab es ihnen. Das ist ja eigentlich dieses Brotbrechen ist ja Eucharistiefeier. Und dann sahen sie ihn nicht mehr. Das heißt, was bleibt denn dann? Er ist nicht mehr da. Auf einmal ist dieser wunderbare Wanderer nicht mehr da. Aber was bleibt, ist ja das Brot. Das, was man durchaus auch annehmen kann, dass es verwandelt ist, weil sonst würden sie es ja nicht erkennen. Und ihnen ist ja auch gesagt worden, dass sie diese Geste des Brotbrechens ja auch wiederholen sollen. Jedes Mal wieder neu, wenn sie diese Geste tun, dieses Mahl feiern, das dann eben neu auch sich hinein verwurzeln in das, was im letzten Abendmahl geschehen ist.
Das hieß ja, dass diese beiden Emmaus-Jünger auch beim letzten Abendmahl zugegen waren?
Könnte sein, weil sonst müsste sogar eigentlich sein, weil sonst würden sie ja diese Geste nicht erkennen. Wir haben das ja bei den anderen Auferstehungsberichten auch. Jesus gebraucht so eine Art Code, um sich zu erkennen, zum Beispiel Maria Magdalena mit ihrem Namen. Er sagt Maria und dann entdeckt sie ihn. Oder auch bei den, dass er sie zurückführt an den See oder diesen wunderbaren Fischfang nochmal macht. Das sind ja alles Dinge, die sie schon mal erlebt haben. Und dadurch, dass er sie ihnen das nochmal leben lässt, entdecken sie ihn neu. Und da kann es durchaus sein, dass diese beiden Jünger hier, die ja vorher überhaupt nicht erwähnt werden, dass sie auch bei diesem letzten Abend mal da waren. Vor allem, es könnte auch sein, aber da will ich mich jetzt nicht weiter drauf vertiefen, dass auch dieser Kleophas ja auch durchaus von der Familie Jesu sein könnte. Weil es gibt ja diese Maria, Frau des Kleophas, oder die Mutter Maria war mit ihr verwandt. Irgendwie in einem Evangelium steht das auch so, das haben wir jetzt bei der Passion auch gehört, die Frauen, die dann da waren unter dem Kreuz, ja, wo auch schon mal der Name Kleophas fällt. Ob das jetzt nun derselbe ist oder nicht, oder nicht, weiß ich nicht, aber es sind alles so Dinge, die kann man durchaus auch als gläubiger Mensch zusammentun. Also als exegetischer Mensch wüsste ich jetzt nicht unbedingt, was jetzt alles so hundertprozentig so sein muss oder so, aber als gläubiger Mensch kann ich das schon auch so annehmen.
Ich begrüße nun am Telefon Frau Kollet aus Aachen. Grüß Gott.
Grüß Gott, Pater Franz von Sales. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den wunderschönen Vortrag. Und das ist so ungefähr mein Lieblingsevangelium. Wenn wir Christen jetzt in der Heiligen Messe Jesus in der Gestalt des Brotes empfangen haben, und gehen dann nachher nach Hause und durch unseren Tag, denn sind wir doch eigentlich auch wie die Emmausjünger. Jesus ist bei uns. Wir können es nicht verstehen, aber wir sind doch praktisch Emmausjünger, weil Jesus dann nicht nur mit uns geht, sondern weil er in uns lebt.
Dadurch haben wir neue Kraft bekommen und wir haben für unseren Weg neue Kraft und können nicht nur einfach neue Kraft haben, sondern haben sogar auch diese Kraft, Zeugnis zu geben von dieser ganz besonderen Präsenz Christi in der Eucharistie. Das haben Sie ja wahrscheinlich auch schon oft selbst auch erlebt, dass gerade die Eucharistie uns da abholt, wo wir stehen und uns viel tiefer anrührt, als wir es uns vorstellen können und aus uns dann auch Zeugen macht, zumindest unsere Realität auch ganz und gar anzunehmen, zu leben und auch eben Zeugnis zu geben von dieser Liebe, die wir immer wieder neu durch Christus in der Eucharistie auch empfangen.
Ja, so habe ich das auch schon erfahren.
Die Eucharistiefeier, nebenbei gesagt, zeigt uns ja auch immer, die nimmt ja diesen Emmausweg auch immer wieder neu auf. Wir kommen da an, wo wir sind, das ist ja der erste Teil mit dem Schuldbekenntnis und so. Und dann haben wir auch immer wieder die Schriftlesung, ja. Das Wort Gottes, was uns gegeben wird, um neu tiefer zu wachsen in unserer Beziehung mit Gott, mit Christus, neu zu verstehen, wie Gott das Heil erwirkt und auch neu uns herausfordern, damit wir uns auch bekehren, unser Leben ändern. Und dann eben immer diese tiefe Begegnung und dieses tiefe Beschenktsein in der Eucharistie, wo Jesus ja in uns kommt, diese tiefe Vereinigung mit ihm. Und dann immer diese Aussendung am Ende, geht in den Frieden. Und im Moment in der Osterzeit hier, Halleluja, Halleluja. Also wirklich mit viel Freude werden wir ausgesandt.
Das müsste man ja eigentlich an den Christen, die an der Heiligen Eucharistie teilgenommen haben, merken können, dass die durch die Begegnung mit Jesus dann anfingen, andere Menschen zu werden? Oder ist das so verborgen, dass man das so selten feststellt?
Ich glaube, da kommt die Zeitfrage auch mit hinein. Wir brauchen Zeit, damit unser Leben immer mehr verwurzelt wird in ihm, aber auch immer mehr ausstrahlender wird. Aber das Ausstrahlen oder auch das Ändern, das fängt ja schon auch heute an, weil ich denke, da muss man viel Geduld haben, aber vielleicht auch noch viel bewusster diese Dinge auch leben, gerade die Eucharistie bewusst leben. Was da eigentlich wirklich passiert, das ist ja fantastisch.
Ja, das kann man nicht verstehen. Das kann man eben nur glauben oder manchmal auch vom Herrn sich schenken lassen.
Durchaus.
Danke schön.
Danke, Frau Kollett, für Ihre Anfrage. Auf Wiederhören. Vielleicht könnte man da noch anknüpfen und zu erfragen, was eben diese Initialzündung ausgemacht hat, dass die Emmausjünger noch am selben Abend dann nach Jerusalem zurückgekehrt sind. Also was die Frau Kollett jetzt angesprochen hat, auch wir sollten ja sichtbar verwandelt sein in der Begegnung mit dem Herrn in der Eucharistie. Aber das hat sich auch in relativ kurzer Zeit abgespielt, weil Sie gesagt haben, ja, das braucht Zeit im Leben.
Da, dieser Moment der Eucharistie war ja nun kurz, ja. Aber dann haben sie, die gehen ja wieder zurück nach Jerusalem. Da haben sie ja wieder diese 6, 7, 8 Stunden, die sie unterwegs sind, ja. Die haben ja keinen Autobus genommen oder sowas. Diese Vertiefung. Und man sagt, es steht hier auch nicht, dass sie sofort alles geändert haben. Ich nehme an, aber da geht die Schrift ja ganz schnell auch drüber hinweg. Sie gehen dann in derselben Stunde los und kommen dann in Jerusalem an. Aber ich nehme an, dass sie diese Vertiefung, die angefangen hat durch Christus, ja dann noch viel tiefer auch geht. Ich glaube nicht, dass die dann Schweigemarsch gemacht haben von Emmaus nach Jerusalem hoch, ne? Aber es geht dann auch weiter. Die eigentliche Verwandlung, aber auch der ganzen Gemeinde, der ganzen Apostelgemeinde, geschieht ja dann ab Vers 36, wo eben alle dann nochmal diese Erfahrung machen. Bisher haben die Frauen eine Erfahrung gemacht, die beiden Jünger hier. Petrus hat eine Erfahrung gemacht, das wird uns hier auch gesagt. Und dann alle machen sie diese Erfahrung, also nach dem Lukas-Evangelium jetzt, ja. Und dann wird nochmal dieser ganze Weg gemacht, also Weg in dem Sinne, dass Jesus diese Pädagogie, diese Art und Weise, wie er lehrt, auf alle anwendet. Und dann sogar weiterführt, er sagt, ihr bleibt jetzt hier und wartet auf den Heiligen Geist. Man steht ja noch im Lukas-Evangelium, die ist dann die Himmelfahrt und dann ist das Lukas-Evangelium auch schon zu Ende.
Ja. Vielleicht kommen wir noch auf einen Punkt zurück. Sie haben ihn auch angesprochen, dass sich das ja beim auferstandenen Herrn bei allen Personen, die uns in den Berichten genannt werden, eben das gleiche Phänomen ereignet, dass sie ihn nicht gleich erkannt haben. Mhm. Was ist das für ein Geheimnis, dass der auferstandene Herr von den engsten Brüdern und Schwestern nicht erkannt wird?
Das ist eine gute Frage. Das ist vielleicht auch das Problem, wissen Sie, dass die Personen, die mit ihm wirklich gelebt haben, entweder das ganze Leben lang, so wie Maria, oder auch die Jünger, die 2-3 Jahre mit Christus gelebt haben, immer wieder auch konfrontiert waren mit dem Geheimnis der Person Christi, wahrer Gott und wahrer Mensch, was wir ja im Credo auch bekennen. Ja, sie haben den Menschen immer nur gehabt. Und natürlich auch das Göttliche strahlt durch, gerade auch bei der Verklärungsgeschichte und so, und auch durch die Wunder und Zeichen und durch Vollmacht, sie erahnen das irgendwo, ja. Und jetzt auf einmal sind sie mit der Göttlichkeit konfrontiert und da haben wir dasselbe Phänomen wieder und sie verstehen es eigentlich auch nicht, wie sie damit jetzt auch handeln müssen, ja. Das zusammenzubringen mit dieser Erfahrung Christus als Mensch, ja. Das ist vielleicht das Problem der Jünger und der ersten Zeugen auch der Auferstehung. Also ich konnte mir das so erklären. Also wenn ich da so gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch Schwierigkeiten gehabt, erstens in dem Menschen Christus Gott zu sehen und dann hinterher bei dem Auferstandenen wieder dann auch den Menschen Christus zu entdecken. Das ist also schon sehr schwierig, denke ich mir mal so. Aber Jesus macht mit uns ja diesen Weg. Und auch in den Evangelium haben wir 40 Tage. Hier im Lukas-Evangelium geht das ganz schnell. Aber wir haben ja nach der Tradition oder auch nach den Texten ja 40 Tage dann bis zum Pfingst, 50 Tage bis zum Pfingstfest. Also auch wieder mal eine Zeit der Vertiefung, des uns neu an diese andere Realität Christi zu gewöhnen. Eben das Göttliche, das Himmlische, dieses Strahlende der Auferstehung.
Ich begrüße nun Frau Lang aus München. Grüß Gott.
Grüß Sie Gott. Ich möchte mich auch herzlich bedanken für diesen Vortrag und ich möchte was ergänzen. Und zwar, ich habe einen Vortrag vom Pfarrer May gehört. Und zwar hat er auch über die Jünger von Emmaus gesprochen. Und da hat er einen Gedanken gehabt, der mich auch ganz interessiert hat. Und zwar könnte es sein, dass Sie meiner Meinung sind, dass Jesus, er wollte doch weitergehen. Er wollte noch nicht mit ins Haus und er hat sich einladen lassen. Und dass das somit gemeint war, dass Jesus den freien Willen der Jünger sozusagen erbieten, merken wollte, dass er sagt, er lässt ihnen einen freien Willen und geht, aber er möchte sich einladen lassen. Dass Jesus von denen eingeladen, aber durch den freien Willen, dass Jesus ja wusste, dass er eingeladen wird. Aber dass er eben denen von sich aus die Einladung zukommen lassen möchte, dass er also gebeten möchte werden. Und das wollte ich wissen, ob Sie dieser Meinung auch wären.
Doch, das ist ein sehr schöner Gedanke auch, der auch im Text hier auch da ist. Ich habe es ausgedrückt durch die Sehnsucht, ja, dass Jesus die Sehnsucht geweckt hat. Aber es kommt auch selber raus. Es ist sogar sehr interessant, diesen freien Willen der Jünger auch zu sehen, dass Jesus sich nicht aufdrängt, sagt, so, hier bitte, genau. Ich bin auferstanden, ihr müsst mich annehmen, sondern er lässt sie ihn fragen. Aber das finde ich immer wieder auch grundsätzlich im Evangelium so fantastisch, dass da irgendetwas in der Tiefe geschieht des menschlichen Seins, was dann wirklich sich so gleich ist, dass diese tiefe Sehnsucht, dieser tiefe Durst, diese nach Gott, die da angerührt wird und wo man dann sieht, ja, das genau da, dich will ich jetzt haben in meinem Herzen, du bist genau derjenige, der diese Sehnsucht auch stillen
kann. Genau so hat er es ausgedrückt und das fand ich wunderbar, das war für mich die Ergänzung und sie haben sich beide unwahrscheinlich schön zusammen, ohne dass sie es wussten. Und deshalb habe ich jetzt angerufen, weil mich das jetzt interessiert hat, was da Ihre Meinung war. Mhm. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken und wünsche Ihnen noch gesegnete Osterfeiertage. Ich bin ganz intensiv in allem dabei.
Danke,
Frau Lang. Ich bin ein Gruß für Eucharistie. Gott hat mir einen großen Gnadenweg geschenkt.
Danke. Vielen Dank. Alles Gute, Frau Lang. Auf Wiederhören. Einen Punkt möchte ich noch einmal ganz kurz aufgreifen, weil mir inzwischen da etwas eingefallen ist, nämlich zum Aspekt, dass viele Jünger und auch die Frauen Christus nicht erkannt haben sofort. Und Sie haben das angedeutet, ja, dass das eben eine neue Auseinandersetzung war, jetzt mit der göttlichen Dimension ganz wesenhaft jetzt begegnend, eine Begegnung zu haben, dass das Schwierigkeiten bewirkt. Wäre das nicht auch ein Hinweis, die Geschichte der Verklärung Jesu am Berg Tabor, wo Petrus ja dann auch irgendwo verwirrt sagt, ja, lasst uns Hütten bauen. Mhm. Das ist eine Andeutung auch dessen, dass Petrus irgendwo ganz ja verwundert war oder so ergriffen war, dass er gar nicht gewusst hat, was er jetzt sagen soll.
Der wusste schon, was er sagt, weil es gibt halt diese Auslegung, die ganz interessant ist, dass dieses Hüttenbauen ist ja in der Bibel auch nicht neutral. Das ist eigentlich dieser Kontext von dem Laubhüttenfest, vom jüdischen Laubhüttenfest. Und wenn Sie ein bisschen den Text vorher lesen, was da geschieht, da fragt Jesus ja in Caesarea Philippi die Jünger, wer bin ich für euch? Und dann sagt Petrus, du bist der Messias, der Sohn Gottes. Und von der Zeit, von den kleinen Details, die im Evangelium gesagt wird, war das so und so viele Tage vorher, 6 Tage vorher oder sowas. Ich habe jetzt den Text nicht vor Augen. Und was ist denn dafür ein Fest? Das ist der Yom Kippur, der große Versöhnungstag, wo zur Zeit Jesu der Hohepriester in den Tempel ging und den Namen Gottes aussprach. Und hier fragt Jesus dann immer, wer bin ich für euch? Und was sagt Petrus? Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, also er verkündet ganz neu diese Wahrheit. Und Jesus führt da neu auch, sagt zu Petrus, was sein Dienst ist. Und er führt auch da ein neues Priestertum ein eigentlich, eine neue Führungselite, sagen wir mal so platt gesagt. Ja, also es ist ein ganz wesentlicher Moment. Aber dieser Moment, die Ostkirche sagt das auch in ihren Hymnen, dass diese Tabor-Erfahrung dazu dient, dass die Jünger diesen Skandal des Kreuzes durchleben können und nicht daran verzweifeln.
Ein anderer Zweifler war ja der heilige Thomas, der gesagt hat, ja, also wenn ich nicht meine Hand in seine Seite lege und seine Wunden berühren kann, dann glaube ich nicht, dass Jesus auferstanden ist. Das ist ja auch ein Hinweis, weil an sich würde es ja genügen, wenn er Jesus Christus lebendig vor ihm stehen sieht. Aber er wollte noch größere Gewissheit, um ihn berühren zu können und vor allem die Wunden. Ist das auch so ein Hinweis darauf, dass also ein großes Zweifeln auch bei den Aposteln da war?
Natürlich, natürlich. Das haben wir ja hier im Evangelium auch. Die Jünger glaubten nicht, was die Frauen gesagt haben. Es war Zweifel, der Unglaube. Und der Thomas, der wird hier ja nicht erwähnt, ausgesprochen im Lukas-Evangelium. Der hört auch mit zu diesen Leuten. Der hat zum Beispiel wahrscheinlich ja diesen Moment, der hier im Lukas-Evangelium gesagt wird, diese erste Auferstehung aller Jünger und dann die Lehre Jesu, hat er ja verpasst. Der war nicht da, ja. Aber schauen Sie mal, die beiden Emmaus-Jünger, die wären ja auch nicht da gewesen, ja. Jesus ist ja mit denen gegangen, um die zurückzuholen nach Jerusalem. Dass er dieses Zurückholen, um dann neue weiter sie zu bringen. Und beim Thomas genau dasselbe. Ich finde das eigentlich schon, man spricht immer von ungläubigen Thomas, aber eigentlich ist der ja gar nicht mal schlecht. Der war zwar ungläubig, aber wird dann zum gläubigen Thomas. Ja. Und der hat auch diese Gnade, dann diese Jesus berühren zu können. Weil Jesus lässt sich ja in den Auferstehungsberichten auch nicht von jedem berühren. Manchmal bei der Maria Magdalena, der er ja begegnet im Garten, sagt er ja auch, fass mich nicht an, berühr mich nicht, halt mich nicht fest, ja. Und hier zu Thomas sagt er ja, nimm deine Hand, berühre meine Seite, berühre meine Wunden. Das ist eigentlich auch sehr, 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 sehr schön, diese Art und Weise des Berührens. Wo ich auch dann hinterher auf die Eucharistie komme, weil das ist ja, die Eucharistie ist ja ein ganz wunderbares Sakrament, so wichtig, aber wo wir auch Jesus berühren können, ja. Und diese tiefe Vereinigung, die in der Eucharistie geschieht, ist ja unbeschreiblich. Unbeschreiblich stark, aber unbeschreiblich einfach auch. Dadurch, dass es eben dem Brot geschieht, ja.
Damit sind wir am Ende unserer Sendezeit angelangt. Emmaus, auf dem Weg mit dem Auferstandenen. Pater Franz von Sales aus Emmaus in Israel hat heute dieses Evangelium beim heiligen Lukas aufgezeichnet, betrachtet, mit uns gemeinsam diesen Weg gegangen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für die Gestaltung dieser Sendung und ich bitte jetzt noch am Schluss um Ihren priesterlichen Segen.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat, und der Herr segne und behüte Sie an diesem Tag, an diesem freudenreichen, wunderschönen, lichtvollen Tag, dass gerade auch die Gegenwart Christi in der Eucharistie sie ganz neu zu leuchtenden, brennenden Zeugen machen möge. Dass sie ganz neu bewusst auch dieses Geheimnis der Eucharistie und auch der Schrift entdecken mögen in dieser Osterzeit. Und der Herr segne und behüte sie alle im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Vielen Dank und auf Wiederhören, alles Gute nach Israel.
Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein heute bei Spiritualität. Und am Mikrofon verabschiedet sich Martin Löschberger.